herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeit Bühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder. Das Gespräch haben meine Kollegin Charlotte Panak, die das Streitressort der Zeit leitet, und ich am 10. November in München im Fernsehstudio geführt, weil wir das Gespräch auch aufgezeichnet haben und es über Tagesschau 24 ausgestrahlt wird und wir es außerdem über einen Livestream gezeigt haben. Charlotte kommt aus Hamburg und ich selbst bin gebürtiger Münchner. Und Charlotte war dann doch einigermaßen überrascht, als ich dann plötzlich, als der Herr Söder in das Studio kam, in die Landessprache fiel. Was sonst hat dich denn noch überrascht, Charlotte?
Ja, mich überrascht vor allem, lieber Roman, dass du jetzt irgendwie wieder rausgesprungen bist aus deiner Sprache. Also für mich war das ganz überraschend, diese Barbarifizierung, die du innerhalb weniger Minuten unter dem Einfluss Söders durchgemacht hast. Das war wirklich spannend.
Jetzt muss ich natürlich kurz intervenieren, weil dass ich unter dem Einfluss Söders bajuwarisiert würde, ja, bajuwarisiert würde unter dem Einfluss Söders, das halte ich wirklich für üble Nachrede. Ja. Ich wurde selbstverständlich schon als Kind bajuwarisiert und das kommt nur immer zurück, wenn ich ins schöne München komme.
Roman, sprich mir nach. Moin, moin.
Moin, moin.
Also wir wollten jetzt ja eigentlich darüber reden, was mich überrascht hat an dem Gespräch.
Ja, ja. Außer meiner Bajuwarisierung.
Genau. Was hat mich überrascht an dem Gespräch? Es war ein sehr interessantes Gespräch, sehr lebendiges Gespräch, fand ich. Ich habe Herrn Söder zum ersten Mal persönlich interviewen dürfen und kannte ihn immer als denjenigen, der sich selbst sehr, sehr, sehr gut verkauft, sehr gut vorangeht. Das hat er natürlich auch heute wieder gesagt, viele gute Dinge, die er tut und kann. Trotzdem fand ich bemerkenswert, wie er, dass er doch immer wieder, und zwar an mehreren Momenten dieses Gesprächs, über sich selbst nachgedacht hat, über seine Rolle, auch über seine Wandlung und Haltung und das auch durchaus kritisch zum Teil erklärt hat oder einfach öffentlich auch kritisch dargestellt hat.
Ja, Hamburger guckt ja immer auf die Bayern mit so einem bisschen, und vor allem auf die CSU, wie auf so etwas zurückgebliebene Alpensäppeln, ja. Was sicherlich auch manchmal am Verhalten des einen oder anderen CSU-Politikers liegt. Und die Kulturgeschichte des Generalsekretärs der CSU hat sicher auch zu dieser Entwicklung beigetragen. Söder war ja mal selbst Generalsekretär der CSU. Was siehst du denn nun an Söder und auch an Bayern anders nach diesem Gespräch?
Ja, also ich habe heute gelernt, dass Herr Söder also im letzten Jahr einen Journalisten getroffen hat, einen Jungen, der nach Bayern gezogen war von Hamburg. Und da waren seine Eltern richtig stolz auf ihn. Also auf den Journalisten. Das sehe ich anders. Also, dass man wirklich so viel Stolz auf sein Land hat, das überträgt sich richtig. Also nicht nur die Sprache greift um sich, auch der Stolz. Was ich ansonsten anders sehe an den Bayern, ach, ich kannte sie ja schon einigermaßen. Ich habe ja hier viele Jahre gelebt und finde, dass mir ist das alles ein bisschen fremd. Und manches ist natürlich kurios, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich sehr, sehr fantastisch und großartig. Und diese Stadt ist wunderschön. Es ist ein Geschenk, dass man mal wieder hier sein konnte, auch in diesen Zeiten mal wieder hierher reisen konnte. Und auch das Gespräch war, fand ich, in einer sehr guten Atmosphäre.
Bevor wir das Gespräch starten, ich musste gerade Moin Moin sagen. Wahrscheinlich habe ich es sogar falsch ausgesprochen. Bevor wir mit dem Gespräch anfangen, musst du jetzt das Wort Ohrkatzelschwurf sagen.
Ohrkatzelschwurf.
Das ist gar nicht so schlecht. Also das lassen wir jetzt mal so stehen. Was es heißt, verrate ich beim nächsten Mal.
Eichhörnchenschwanz.
Auch das ist korrekt. Tja, dann bin ich hiermit geschlagen. Hätte fast Moin Moin gesagt, sag aber, liebe Zuhörerinnen Servus. Und Zuhörer, bevor wir nun zu viel verraten und uns hier jetzt in Bajuwarismen erschöpfen, wünsche ich Ihnen ganz viel Freude bei Eine Stunde Zeit mit Markus Söder. Dazu, was in der Corona-Krise nun passieren soll und was er anders machen würde, wenn er nochmal anfangen würde. Aber hören Sie selbst. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Zeit und Zeit Online zu Eine Stunde Zeit mit Markus Söder. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und zusammen mit meiner Kollegin Charlotte Panak, die das Streitressort der Zeit leitet, begrüßen wir heute den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder. Guten Abend, Herr Söder.
Schönen guten Abend, freue mich.
Sie zu Hause haben die Möglichkeit, während dieser Sendung über Zeit Online Fragen einzureichen, die wir am Ende der Sendung unserem Gast dann in einer Auswahl noch stellen werden.
Ja, Herr Söder, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Platz ist in Bayern, ist einer der Sätze, die wir jetzt auch in der Vorbereitung auf das Gespräch immer wieder, vielleicht am häufigsten von Ihnen gelesen haben. Wir haben deshalb gar nicht erst versucht, Sie nach Berlin oder gar nach Hamburg zu locken. Dabei wäre das momentan gar nicht so schwer gewesen wie sonst vielleicht. Wir haben bei unseren Vorbereitungen gemerkt, wenn wir vor Ihnen gesprochen haben, da waren wir fast überrascht, wie viele Menschen sich ein bisschen damit quälten, dass sie Markus Söder gar nicht mehr so richtig schlimm finden konnten, die CSU. Das war alles gar nicht mehr so richtig schlimm wie früher. Und dazu passt, dass Sie aktuellen Umfragen zufolge plötzlich einer der beliebtesten Politiker im Land sind. Sie sind bekannt als wandelbarer Geist in diesem Fall. Wie ist es? Haben Sie sich verändert oder die Menschen in Deutschland?
Also ich glaube, dass die Gesellschaft sich sehr verändert hat. Und ich selber habe eigentlich auch mit dem Amt und mit der Zeit im Amt gemerkt, was sich erst alles verändert hat. Bei uns war es ja so, wir hatten im Jahr 2018, ich wurde ja Ministerpräsident im Jahr 2018, eigentlich mit der kürzesten Vorbereitungszeit. Noch nie kam jemand so kurz ins Amt, ein halbes Jahr vor der Wahl, nach einem sehr langen, ich sag's mal, innerparteilich intensiven Diskurs in der CSU, sage ich mal. Und das hat ein bisschen dazu geführt, und das muss man auch sehr aufpassen, jetzt auch bei anderen Parteien, wenn man sehr lange nur auf innerparteiliche Themen fokussiert ist. Also wie kann man die Mitglieder überzeugen? Da muss man aufpassen, dass man dabei nicht den gesellschaftlichen Anschluss außer Acht lässt. Und ein bisschen war es im Jahr 2018. Ich bin also gestartet dann in das Amt und habe so gedacht, eigentlich so ein bisschen CSU-Politik zu machen, auch wie man sie klassisch kennt. Und mir ist dann im Laufe dieses Wahljahres sehr dramatisch vor Augen geführt worden, dass sich die Menschen, auch eine neue Generation, ganz andere Dinge erwarten. Und das war so ein bisschen fast im Jahr 2018 wie so eine politische Nahtoderfahrung, kann ich sagen. Da sind auch Fehler gemacht, wenn auch die Einschätzung zum Beispiel der AfD, so eine klassische Einschätzung, AfD-Wähler sind vielleicht ehemalige Unionswähler, wovon ich heute fest überzeugt bin, dass das nicht mehr so ist. Und es handelt sich um sehr viel Menschen, die in der eigenen Blase gefangen sind, auch sehr viel Verirrte und Leute, die völlig neu sich wieder in die Demokratie zurückentwickelt haben, aber allerdings mit antidemokratischen Ansätzen. Und das alles zu erfahren und zu spüren, war da. Und nach der Wahl habe ich dann diese Lehre noch bewusster umgesetzt. Ein letztes Beispiel dazu. Ich war damals bei einer anderen Verlagsgruppe hier. Da waren ganz junge Redakteure da. Und dann hat einer erzählt, er ist aus Hamburg gekommen und ist vor 4, 5 Jahren nach Bayern gekommen und seine Eltern waren total stolz auf ihn.
Weil er nach Bayern gezogen ist?
Ja, nach Bayern gezogen. Ah. Fand es ganz toll, ein Land mit, sag ich mal, fast ein bisschen der unbegrenzten Möglichkeiten, um den Werbeblock einzuschieben. Und dann sagte er aber in diesem einen Jahr, wo wir uns so unglaublich gestritten haben, CDU, CSU auch, mit all den ganzen sehr extremen Positionen, da haben seine Eltern gefragt, was ist denn da unten los? Und er hatte so das Gefühl, dass er sich seinen Eltern gegenüber fast entschuldigen muss. Und das hat mich echt bewegt, weil ich mir gedacht habe, das möchte ich nicht mehr, dass sich tolle junge Menschen oder Menschen, die hier bei uns im Land leben, sozusagen nicht freuen und ein bisschen noch stolz darauf sind, dass sie in einem Land wie Bayern sind, sondern sich da auch schräg anreden lassen müssen. Aus diesen Erfahrungen heraus hat sich auch etwas anderer politischer Ansatz entwickelt. Und den habe ich tatsächlich mit harter Schule gelernt und dann auch begonnen, praktisch sehr konsequent umzusetzen.
Wir werden nachher noch zu den aktuellen Themen kommen, also zu Corona. Und Sie hatten heute auch zentrale Kabinettsbeschlüsse gefasst. Aber lassen Sie uns noch kurz bei der Person Markus Söder bleiben. Und vielleicht auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit geben, zu erfahren, was sie bewegt. Sie haben vor 3 Wochen eine Rede im Landtag gehalten, in der Sie zitiert haben aus Post, die Sie erreicht. Also ihm kommt nicht nur Zuneigung entgegen momentan, sondern auch viel Hass. Und Sie haben einzelne Schreiben zitiert. Ich würde gerne mal eines zitieren, eines der weniger schlimmen. Das reicht auch schon aus. Und ich glaube, man muss auch gar nicht viel mehr davon zitieren. Und zwar, also wörtlich, ihr sollt die Schlinge fühlen um euren Hals, immer enger und enger werdend. Ihr seid der perverseste Abschaum, der je existiert hat. Wie viele solcher Schreiben bekommen Sie?
Schon viele. Ich bin auch nicht allein. Wir haben eine veränderte politische Kultur. Ich mache jetzt seit über 20 Jahren Politik im Landtag und auch in Spitzenfunktionen. Es gibt immer mal Streit, es gibt immer mal Auseinandersetzungen. Aber eine solche Qualität hat das Ganze noch nicht gehabt. Man spürt richtig, wie das auseinandergeht. Und deswegen, glaube ich, muss man sich dem Thema auch ernsthafter widmen. Da geht es jetzt nicht um Angst vor einem solchen Brief. Aber da beginnt etwas in der Gesellschaft, sich zu vertiefen, was wir ja schon erlebt haben mit Antisemitismus, mit Rassismus, mit Extremismus. Und der wird jetzt weitergesponnen über dieses Thema Corona ganz bewusst. Man hat zum einen den Eindruck, dass politische Gruppen ganz rechts außen versuchen zu instrumentalisieren, sich das neue Feld zu suchen. Dafür ist ein Beispiel die Reichskriegsflagge, die benutzt wird, die ja so eine Bypass-Symbol ist. Nichts anderes ist das als ein Symbol dafür, dass man sozusagen eine Nazi-Gesinnung hat. Und was auffällt, diese gesamte Querdenkerentwicklung, die ja extrem aus den USA inspiriert ist, und zwar negativ inspiriert ist, das heißt ja nicht umsonst QAnon und Querdenker, mit zum Teil abenteuerlichen Ideen. Am Anfang denkt man so ein bisschen, das kann ja gar nicht sein, dass jemand sowas glaubt, was da gesagt wird. Also nicht nur das Negieren jeder wissenschaftlichen Idee, sondern mit satanischen Ideen oder zu glauben, dass die Welt gechippt wird oder zu glauben, dass Kinder entführt werden. Unglaubliche Dinge.
Aber da gehen ja gerade auch Dinge durch, oder? Etwas durcheinander, oder? Also QAnon und die gechippten Kinder.
Es sammelt sich alles zusammen.
Es
ist ja gerade die Schwierigkeit auch der sauberen Abgrenzung. Man sieht es ja auf Demos, darum sage ich auch immer vorher, man soll jedem, der eine normale Skepsis hat dabei, der soll genau überlegen, mit wem er sich sozusagen gemein macht, auch bei einer bestimmten Demo. Weil die einen Gruppen versuchen es politisch zu instrumentalisieren. Und da gibt es diese neue Gruppe, die ein Teil dieser Querdenker, die gibt es ja nicht als Verein in dem Sinn, ja, ist ja auch so eine Sammlungsbewegung. Das hat schon sektenähnlichen Charakter, was man so liest und hört. Heute war ein Bericht im Bayerischen Rundfunk, dass da auch Kinder zunehmend instrumentalisiert werden in dieser Idee. Und ich rate uns nur dringend, das sehr, sehr ernst zu nehmen. Also ich rate es uns ernst zu nehmen und ich würde auch dringend raten, dass man da sehr genau hinschaut, welche Personen sich da tummeln. Und ich bin sicher, da sind etliche dabei, die eine andere Verfassung wollen und ein anderes Gesellschaftsbild. Und das sollten wir nicht einfach so hinnehmen und akzeptieren.
Was verstehen Sie unter genau hinschauen?
Naja, es kann auch sein, dass da geprüft werden muss. Zum Beispiel, dass die Sicherheitsbehörden prüfen. Wer kann ja nicht, nicht jeder Skeptiker ist darunter. Und man soll auch nicht das Ganze kriminalisieren. Das wäre falsch. Aber man muss die Einzelpersonen und die einzelnen Gruppen, die dahinter stehen und die Methoden genau untersuchen. Ich rate uns dringend, dass wir da nicht so einfach sagen, das sind jetzt irgendwie Spinner, nach dem Motto. Oder das ist halt nochmal so. Wir müssen uns auf der einen Seite intellektuell politisch sehr viel auch kommunikativ überlegen, auf jedes Argument ein Argument zu finden. Aber manchmal sind die Argumente, die eingeflochten werden, so abstrus und absurd, außerhalb jeder Form der wissenschaftlichen Basis. Und dann merkt man auch, dass es weitergeht. Und wenn die Bedrohungen stärker werden, jetzt nicht nur in den Briefen, sondern auch sonst wo, dann denke ich, ist es auch eine Aufgabe der Sicherheitsbehörden, das genau zu analysieren, was dahinter steht.
Am vergangenen Wochenende ist die Bedrohung ja so groß geworden, tatsächlich, dass der Staat in Leipzig nicht mehr durchgreifen konnte und die Demonstration nicht auflösen konnte und auch der Gewalt nicht mehr Einhalt gebieten konnte. Was kann man in so einer Situation noch tun? Also was hätte passieren müssen oder war der Staat tatsächlich machtlos aus Ihrer Sicht?
Naja, es ist aus der Ferne immer schwer zu beurteilen und man darf ja auch muss die genaue Einsatztaktik kennen. Also das erste Problem ist sicherlich die Entscheidung des Gerichtes in Bautzen, das Ganze nicht auf dem großen überschaubaren Gelände zu machen, sondern mitten in Leipzig in der Innenstadt. Damit hat es zunächst mal die Sicherheitslage auf einen Schlag verändert. Wir hatten es in München auch bei solchen Entscheidungen. Da war dann die Theresienwiese einfach der bessere Platz. Man kann super demonstrieren, also keine Frage. Das Demonstrationsrecht wird gewahrt. Das Grundgesetz gewährleistet es. Das muss auch erhalten bleiben. Aber das Grundgesetz gibt keinen Anspruch darauf, wo genau und vor allen Dingen nicht, dass man dabei Gesundheitsgüter verletzt. Mhm. So. Und dann ist auch klar, dass die Auflagen gemacht werden müssen, und zwar klare Auflagen. Sachsen zieht ja heute, habe ich gelesen, sehr nach, das Kabinett, finde ich extrem wichtig, und sagt, okay, da müssen es Auflagen geben. Wir haben das auch so gemacht, wir haben halt eine Maskenpflicht auferlegt, ganz klar. Und wer dann, und der Marsch ging da los, war auch so eine Demonstration mit so sternförmigen Marsch, und wer keine Maske hatte, zahlt gleich 250 Euro. Glauben Sie mir, das geht dann doch recht zügig, dass sich etliche überlegen, na 250 Euro und wenn sie 500 Meter weitergehen und wieder die Maske runter, diese 500 Euro, das wirkt. Und wenn es dann nach einer gewissen Zeit nicht klappt, dann muss man es auflösen. Und zwar rechtzeitig und nicht erst ganz spät. Also der Staat muss schon für seine Rechte und für seine Ordnung und für sein Freiheitsideal, das dahinter steht, dann eintreten können. Warum das dann in Leipzig im Endeffekt völlig aus dem Ruder lief, das lief ja dann aus mehreren Gründen aus dem Ruder, das werden die Sicherheitsbehörden sicherlich noch genau analysieren.
Wenn Sie da das Freiheitsideal in Gefahr sehen, würden Sie dann dafür plädieren, dass der Verfassungsschutz sich auch die Gruppen angucken muss? Oder?
Ich glaube, dass der Verfassungsschutz ja Einzelpersonen ohnehin immer anschaut. Und wenn Sie sehen, dass zum Beispiel Reichsbürger sind auch dabei. Es sind Reichsbürger dabei, es sind Gruppen mit Reichskriegsflaggen dabei. Das sind sicher schon, AfD ist ja fast immer dabei. Also AfD ist ja bei fast jeder Demo irgendwo zu sehen. Wir hatten es ja auch gehabt. Und das sind auch Personen, die bereits beobachtet werden. Ich glaube, das Schwierige ist, dass die gesamte Bewegung, die sich da so ergibt, auch nicht so leicht greifbar ist, dass man sagen kann, das ist dein Verein, eine Vereinigung. Da kann man jetzt mit normalen rechtlichen Methoden quasi Vereinsstatus entziehen oder Ähnliches mehr überprüfen. Das wäre auch falsch. Wie gesagt, man darf nicht kriminalisieren. Aber was mir so auffällt, auch im Umfeld wird erzählt, ich habe letztens eine Fernsehsendung gesehen, eben von Quer, des Bayerischen Rundfunks, die erzählen auch im Privaten, wie sich Freundschaften plötzlich verändern. Wo ein Bekannter, ein guter Freund, den man hat, plötzlich mit relativ absurden und abstrusen Ideen plötzlich aufwartet und Woche für Woche schwieriger wird, sodass häufig zunächst das Gespräch über das Thema abebbt und manchmal sogar die Freundschaft dann durch Distanz ist. Und das ist eine Veränderung der Gesellschaft und sie kommt, das glaube ich auch übrigens, durch den Stil, der in den USA mitgeprägt wurde. Ich glaube, dass an der Wahl jetzt halt auch an der hoffentlichen auch Umsetzung von Joe Biden es nicht nur darum geht, dass jetzt das transatlantische Verhältnis besser wird, ja bestimmt, dass die Klimapolitik besser wird, da bin ich hoffentlich überzeugt von, dass das klappt, sondern es kommt auch darauf an, dass man diese Art von Politikstil, des völligen Negierens, des Fake News zum obersten Motto zu machen, dass dem auch ein Stück weit die Welle gebrochen wird. Denn ich fand es immer sehr beeindruckend, dass zum Beispiel in Deutschland erst der Glaubenskrieg um die Maske losgegangen ist, nachdem die USA und Trump es so abgelehnt haben. Es war tageweise spürbar. Die AfD hat zum Beispiel am Anfang bei uns im Landtag sofort gesagt, wir unterstützen alles, was sie machen. Und aber an einem bestimmten Punkt war genau das Gegenteil der Fall mit all den entsprechenden Äußerungen.
Ich weiß nicht, ob ich da überall folgen könnte. Jetzt gerade bei der Maske würde mir einfallen, dass es einfach auch über Tage und Wochen ja eine Diskussion darüber gab und einfach eine große Unklarheit hilft. Die jetzt schadet sie wohl vielleicht eher und dass gerade dieses Hin und Her wahrscheinlich auch viele Menschen ratlos zurücklässt, vielleicht skeptisch. Und das wäre nämlich auch meine Frage an Sie gewesen. Sie haben vorhin eben unter anderem darüber gesprochen, dass Freundschaften abebben, weil der eine mit abstrusen oder absurden Ideen ankommt. Aber dazwischen gibt es ja auch noch, da gibt es ja Nuancen, würde ich sagen.
Absolut,
also
ich würde
immer sagen, nicht jeder, der die Maßnahmen, der selbst nach dem ganzen Hin und Her, was es anfangs gab, sich nicht sicher ist, was ist denn jetzt mit der Maske, welche dieser vielen geäußerten Meinungen überzeugt mich, welche der Maßnahmen, im einen Land ist das erlaubt, im anderen ist dies verboten. Ja? Also ich würde schon sagen, dass es da doch Nuancen gibt und nicht jeder, der zweifelt, hat absurde Ideen und möglicherweise nicht mal jeder, der auf einer solchen Demonstration mitgeht, muss absurdesten Ideen und gechippten Kinderfantasien geplagt sein. Und da frage ich mich, verliert man solche Menschen nicht vielleicht auch eher oder schafft man es irgendwie nicht genug, schaffen sie es nicht genug, die auch anzusprechen über den Sommer? Es gab ja eine Phase, wo man diese Leute hätte ansprechen können, gewinnen können, wo etwas mehr Ruhe im Laden war. Trotzdem sind es immer noch so viele Leute, trotz der wahnsinnig hohen Zahlen, die nicht mitgehen.
Also erstmal, ich habe das vorhin genauso gesagt, wie Sie es erwähnt haben. Ich habe gesagt, man darf weder kriminalisieren noch alle in einen Topf speisen. Und dass es ein großes Sammelsurium gibt, was es hier gibt. Und dass ich aber den Leuten rate, also ich habe irgendwo mal gesehen, eine Regenbogenfahne, auch auf so einer Demo. Regenbogenfahne und Reichskriegsflagge auf derselben Demo geht eigentlich gar nicht.
Aber das ist natürlich total schwer. Wie soll denn derjenige mit der Regenbogenflagge seinen Unmut artikulieren?
Ja, kann er, aber er muss ihn nicht neben dem anderen machen. Also mit wem ich demonstriere, sagt auch ein bisschen natürlich was aus. Also das finde ich schon. Also die Verantwortung hat jeder Einzelne schon auch zu entscheiden, wen stärkt er damit auch und von wem lässt er sich vielleicht auch mit einem guten Argument, das er hat, aber dann lässt er sich vielleicht auch instrumentalisieren, weil die Bewegungen haben, die wollen ja eine Art Corona-Pegida draus machen, einige. Ist ja ganz eindeutig spürbar, das merkt man ja. Und auch ein Teil der Argumente ist, das sind übrigens dieselben Weltverschwörungsargumente, die gegen den Klimawandel angeführt werden. Also die Argumente und Argumentationsmuster gegen wissenschaftliche Erkenntnisse, die sind überall gleich. Übrigens in der Welt und auch bei uns. Das ist auch nicht speziell deutsch, das ist ein internationales Phänomen. Erster Punkt. Der zweite Punkt, ich tue mich jetzt relativ leicht. Ich habe seit Monaten davor gewarnt. Ich habe immer wieder gesagt, Achtung, es kann eine zweite Welle kommen. Nein, zweite Welle kann doch nie passieren. Ich habe davor gewarnt, dass dem Urlaub es erhebliche Probleme geben kann, auch mit vielen Familienheimkehrern. Nee, das glauben wir nicht. Ich habe immer gesagt, bitte Leichtsinn könnte schwierig sein. Nein, überhaupt nicht, die Eigenverantwortung zählt. Und das war ja zum Teil auch ganz spannend. Die Kanzlerin wurde ja auch fast schon ein bisschen belächelt, wenn sie sagt, naja, 19.000 Infektionen, wenn wir nicht aufpassen, bis Dezember. Und dann hat man es noch im Oktober gehabt. Also alle Prognosen, leider die schwierigen, haben sich bestätigt und sie haben recht. Es haben viele einzelne Sachen gesagt, die aber von den Wissenschaftsinstitutionen dann wieder widerlegt wurden. Das ist ein bisschen das Problem. Wenn zum Beispiel sehr beeindruckend, wenn Max Planck, Helmholtz, Leibniz, also all die großen Gesellschaften, Fraunhofer, Deutsche Forschungsgemeinschaft, ein knallhartes Statement abgeben über Gefahr, die Ernsthaftigkeit, die Prognose und die Maßnahmen, die getroffen werden. Das findet aber in den Medien einen kleineren Ansatz als Einzelne, die dann sich entsprechend äußern. Und Sie haben recht, deswegen mache ich auch die heutige Sendung unter anderem und mache ich auch generell jeden Tag, versuche ich zu kommunizieren, wo es geht, um aufzuklären, Verständnis zu werben für die Argumente. Nur am Ende gilt eines schon. In so einer Zeit, wie wir sie jetzt haben, müssen wir am Ende auch das tun, von dem wir überzeugt sind, dass es richtig ist. Also wir können nicht nur demoskopisch danach gehen, was kommt jetzt besser oder schlechter an. Wir spüren in der Tat eine andere Situation als im Frühjahr, teile das voll. Allerdings auch wiederum nicht eins zu eins, dass die Bevölkerung gespalten ist, sondern es sieht so aus. Die Hälfte ungefähr, sage ich mal, findet das alles jetzt angemessen. 20-25%, vielleicht 28% sind sehr skeptisch. Und auch wieder 20-30% sagen, das reicht alles niemals aus, es muss mehr passieren. Und in dieser emotionalen Gefühlslage sind wir. Darum hoffe ich sehr, dass dieser milde Lockdown, den wir haben, das ist nämlich ein milder Lockdown, im internationalen und auch im Jahresvergleich, dass er dann am Ende wirkt. Denn wenn er nicht wirkt, dann stehen wir vor, sagen wir mal, anderen noch Akzeptanzherausforderungen, die wir dann zu bewältigen hätten.
Was würden Sie dann sagen, so nach 9 Monaten, was Sie falsch gemacht haben und jetzt anders machen würden?
Ich würde sagen, dass in Deutschland eigentlich wenig, ja, ich sage, wir alle haben ja ungefähr das Gleiche gemacht. Es ist ja nicht so, wie das immer rüberkommt, dass eine oder einer besonders viel oder wenig gemacht hat. Die Dynamik und das Tempo der Entscheidungen hat sich immer aus der Dynamik und dem Tempo der Infektionslage ergeben. Heute ist ja so, dass wir nicht mehr einsam allein sind in Bayern mit der Infektion. Wir waren ja zu Beginn nahezu, da war zwar in Heinsberg ein hoher Infektionsherd, aber im Grunde genommen waren wir damals auch aus Österreich extrem betroffen. Deswegen war es damals auch so, dass ich gesagt habe, wenn ich sehe, wie die Infektionszahlen springen, und damals, weil wir noch keine Maske hatten, noch keine Hygienemaßnahmen hatten, war es auch so, dass wir sehr schnell in den Bereich der Todesfälle gekommen sind. Was wir letztlich leider übrigens wieder erleben. Ab einem bestimmten Level an Infektionen geht es dann an. Und damit mussten wir entscheiden. Und ich habe dann mit dem Kabinett schnell entschieden, weil wenn man weiß, was kommt und wenn man weiß, was man tun kann dagegen und wenn man überzeugt ist, es könnte wirken, dann muss man es schneller machen, sonst ist es schuldhaftes Zögern. Das hatte auch Erfolg und hat auch gewirkt. So kann man es einfach sagen. Hat gewirkt und die anderen sind dann zum Teil nachgezogen, je nach Infektionsgeschehen. Aber es war bei mich nie eine Stilfrage oder eine Haltungsfrage, jemand macht es besser oder schlechter. Weil wenn woanders kaum Infektionen sind, dann kann man darüber reden, ob das verhältnismäßig ist. Dann haben wir alle gelernt. Wir haben zum Beispiel gelernt, den Wert der Maske, Sie haben es angesprochen. Ich wundere mich deswegen, dass man heute darüber noch redet, weil am Anfang hätte man darüber diskutieren können. Aber heute gibt es kaum jemand, der sagt, die Maske bringt nichts. Ja, so. Dann haben wir zum Beispiel auch die Hygienemaßnahmen verändert. Wir haben heute Intensivbetten mehr ausgebaut. Wir haben heute andere Materiallage. Wir hatten ja am Anfang überhaupt keine Masken, weil der chinesische Markt war zu. Das heißt, wir waren ja auch ziemlich schutzlos in der ganzen Aktion. Ich kann Ihnen sagen, das waren immer Momente. Am Morgen die Zahl der Infektionen und der neuen Todesfälle und am Abend die Liste des sozusagen fehlenden Materials im Materiallager. Es war wirklich eine unschöne Zeit. Und da sind wir in vielen Dingen besser vorbereitet. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel auch entschieden, Schulen, Kita offen zu lassen, weil wir sehen, welche Folgen das hat. Ich glaube, dass insgesamt die deutsche Politik im Vergleich zur internationalen, jeder von uns hat es, glaube ich, gut gemacht, unterm Strich. Jeder kann über jedes Wort kann man immer streiten, war das zu jedem Tag perfekt, aber es sind alles auch nur Menschen und jeder, so hatte ich das Gefühl, gibt sein Bestes.
Also halten wir fest, Markus Söder hat keine Fehler gemacht oder vielleicht anders gefragt, welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Ich würde eigentlich im Rückblick jetzt keine Entscheidungen groß anders treffen. Wenn wir natürlich das Wissen schon hätten, wenn wir also sozusagen gewusst hätten, in einem halben Jahr kommt die Pandemie, dann hätten wir zum Beispiel vorher eine Grenze zugemacht, dann hätte es gar keinen Besuch in Ischgl gegeben. Das hätte uns zum Beispiel sehr geholfen, aber das wusste damals keiner. Oder man hätte überlegen können, dass man gleich die Schule zumacht nach den damaligen Faschingsferien. Das waren aber alles Sachen, die im Rückblick vielleicht gut gewesen wären. Oder man hätte, wenn man die Schnelltests schon gehabt hätte, dann hätte man nicht die Altenheime so dicht machen müssen, wie man sie gemacht hat. Wobei die Wahrheit ist heute auch, wir haben überall in Deutschland in Altenheimen wieder erhebliche Infektionen. Deswegen gibt es auch wieder mehr Todesfälle. Also Corona ist ein ganz fieses Virus.
Wie erklären Sie einen Gastwirt, der auch aufgrund durch Druck durch die Politik sehr viel investiert hat? Wir sehen das ja in allen Städten, auch hier in München. Und der alles getan hat, Hygienekonzepte aufgesetzt hat, Umbauten finanziert hat, aus eigenen Geldern finanziert hat und der nun wieder dicht machen muss. Wie erklären Sie ihm, dass man nicht den Sommer genutzt hat, um tatsächlich einen Plan aufzustellen, einen langfristigen, in dem das nicht nötig ist?
Wie hätte der aussehen sollen, Ihrer Auffassung nach?
Gegenfrage, warum haben
Sie... Die Gegenfrage. Nein, Sie haben mich ja gefragt, ich will auch gleich darauf antworten. Ja, ja. Aber vielleicht geben Sie mir einen Hinweis, was aus Ihrer Sicht eine optimale Vorbereitung gewesen wäre. Denn die optimale Vorbereitung heißt, die einfachen Regeln einhalten.
Jetzt haben Sie mich gefragt, jetzt antworte ich natürlich auch. Ja, und zwar, es ist tatsächlich so, es gibt jetzt diese Regel, es gibt jetzt diesen Teil-Lockdown oder Shutdown. Es gibt Hilfen für die Gastronomie, die aber noch nicht fließen, weil sie ganz offenkundig die Monate nicht genutzt haben, um eine Infrastruktur aufzubauen, um in diesem Fall die Hilfen sofort fließen lassen zu können, die 75%.
Mhm. Weiß ich, das ist, also ehrlich gesagt ist das Argument ein bisschen dünn, weil wir reden ja nicht darum, wie das Geld schnell fließt, sondern es ging ja darum, wie man es verhindert. Also Fakt ist folgendes.
Das gehört zusammen.
Ja, aber das ist passiert. Da habe ich jetzt, also da machen wir jetzt die geringsten Sorgen, dass das Geld nicht fließt. Im Übrigen hört man aus der Gastronomie jetzt auch weniger kritische Stimmen, weil der Ausgleich, der da gemacht wird, ist extrem fair. Also das muss man wirklich sagen, denn keiner hätte in dem Monat jetzt, diesen Jahres 2020 im November, nur annähernd bei den Infektionen, die jetzt gerade stattfinden, auch beim Offenhalten der Gastronomie, einen Umsatz gemacht, wie er vergleichbar vor dem Jahr war, allein wegen den Abstandsregeln. Aber zum eigentlichen Kern zurück. Ich glaube, die Sache ist ganz einfach. Wir haben davor gewarnt, dass man die einfachen Regeln verletzt. Und die einfachen Regeln waren Abstand halten, Maske und Ähnliches mehr. Es haben sich unglaublich viele Leute nicht dran gehalten. Ich will keinen Generalvorwurf machen, ist halt einfach so, haben wir so gesehen. Und dadurch hat sich die Infektionen verändert. Es hat sich Stück für Stück ergeben. Jetzt sind wir in der Situation gewesen, dass das RKI sagt, sie können maximal 25% der Infektionen zuordnen. 75% ohne Möglichkeit zu sagen, auch die Gesundheitsämter, wo sie entstehen. Was heißt das? Das heißt, es gibt keinen unmittelbaren Beleg dafür, dass es in der Gaststätte passiert. Aber es gibt auch null Gegenbeweis, dass es da nicht passiert. Und deswegen ist es ganz einfach so, dann muss man überlegen, wenn die klare Empfehlung ist, all der großen Wissenschaftsinstitute, 3/4 der Kontakte zu reduzieren, das ist ja die Vorgabe. Weil sonst die Zahlen springen und das Gesundheitssystem explodiert. Und wir dann Situationen haben, wie wir es jetzt gerade in Belgien und anderswo erleben. Wir haben ja Anfragen aus anderen Ländern schon um Krankenhausbetten. Und wir erleben auch jetzt, dass es in Deutschland beginnt vollzulaufen. So. Obwohl wir übrigens mehr Betten haben als im Frühjahr. Das darf man nicht vergessen. Wir haben mehr Betten als im Frühjahr, trotzdem beginnt es jetzt vollzulaufen. Also Kontakte reduzieren wo? Wenn Sie sich politisch entscheiden, dass Sie Schule und Kita offen lassen, dafür gibt es, glaube ich, gute Gründe. Erstens, um den Wirtschaftsleben überhaupt aufrechtzuerhalten, weil es das Thema Betreuung für viele Eltern gibt, die im Beruf stehen, aber auch für die Kinder besser ist. Also wenn Sie eine der größten Kontaktmöglichkeiten erlauben, dann müssen Sie andere Kontakte reduzieren. Und das sind die genannten Bereiche. Das tut einem allen in der Seele weh. Gastronomie, Kultur haben Sie nicht erwähnt, glaube ich, genauso. Weil bei der Kultur geht es nicht nur ums Geld verdienen, da geht es ja auch sehr viel um Identität, um Kreativität. Junge Künstler, die überhaupt am Sprung stehen und die ohnehin nicht so viel verdienen, wie der ein oder andere in einer anderen Branche. Und deswegen, glaube ich, ist die Entscheidung die einzig mögliche. Sie ist viel milder als woanders. Und also ich stehe dazu, ich glaube, eine andere Alternative wäre entweder gewesen, alles zuzumachen. Das wollten wir aus bestimmten Gründen nicht. Auch wirtschaftliche Schäden, Schäden für Familien. Und deswegen, glaube ich, ist das jetzt das Vertretbare. Es wird übrigens die Investitionen nützen. Denn wir haben jetzt einen Lockdown gehabt vor über einem halben Jahr. Es ist ja nicht so, dass das jeden Monat kommt. Also es gibt ja das Argument, ist das dann in 4 Wochen wieder? Stimmt ja nicht. Das war ein halbes Jahr, haben wir den Lockdown gehabt. Jetzt hoffen wir sehr, dass die jetzige Therapie wirkt. Man kann es noch nicht ganz absehen. Dass generell Lockdowns wirken, sehen wir gerade in den Berchtesgaden, die haben sich fast halbiert in den letzten 3 Wochen wieder mit der Inzidenzzahl. Das heißt, das Motto wirkt, das Konzept wirkt. Ob die Dosis, die wir jetzt machen, am Ende ausreicht, das ist die spannende Frage des November.
Kann man das schon sagen, dass es wirkt? Denn in München zum Beispiel haben Sie jetzt ja eine höhere 7-Tage-Inzidenz als selbst in Berlin.
Die Situation ist ja so, dass wir zum Beispiel Berchtesgaden hat ja vor jetzt praktisch 3 Wochen seinen Lockdown begonnen, also 2 Wochen vorher. Deswegen sehen Sie eindeutig, dass das wirkt. Sie sehen auch in Augsburg hat das eher begonnen, da geht es langsam etwas runter. In den Großstädten ist es immer schwieriger, das Ganze zu machen. Wir testen natürlich auch sehr viel und deswegen haben wir auch, glaube ich, ein ganz gutes, ich hoffe jedenfalls, dass man da einen halbwegs einen ordentlichen Überblick hat. Und klar war auch, dass die Zahlen also bestimmt noch auch nächste Woche, also bis Ende der Woche steigen. Mhm. Das war klar. Denn das Problem ist ja immer, Sie brauchen mindestens 2 Wochen, um was zu sehen. Denn die Zahl von heute quasi, ne? Die heute ist, in Bayern waren wir wieder unter 3.000. Also das war deutlich weniger, als wir noch vor 3 Tagen hatten. Aber das sind auch so Tagesdinge, die kann man nicht ernsthaft jetzt als Ergebnis sehen. Jedenfalls ist so die Erfahrung der letzten Monate gewesen. Aber die Zahlen von heute sind die Infektionen von vor 10 Tagen und 2 Wochen. Mhm. Ja, und wissen Sie, das war ja auch das Problem, dass viele private Feiern waren es, private Partys waren es. Aber jetzt nehmen wir mal folgendes Beispiel. Wir drei würden vor dem Lockdown in die Gaststätte gehen, wir drei. Und nehmen noch das tolle Kamerateam hier mit. Das wäre so gegangen bis zu 5 Leuten. Dann würden wir in der Gaststätte sitzen, wir haben eine Maske auf, wir verhalten uns perfekt. Wir gehen an den Tisch sitzen, dann aber, so war es zulässig, ganz eng beieinander. Und es ist ein toller Abend, ja, Sie erinnern sich an Ihre bayerischen Wurzeln und dann irgendwann mal singt jemand was und Sie singen zu mir mit. Überhaupt kein Vorwurf meine ich jetzt, sondern so sind die Menschen. Wenn einer von uns infiziert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen ansteckt, relativ hoch. Und so trägt sich das halt weiter. Ab einem bestimmten Level von Infektionen ist es eben nicht mehr kontrollierbar. Das ist das Problem und deswegen die Maßnahmen und deswegen auch der Ausgleich. Und ja, es muss schnell und gut gehen. Ich habe den Eindruck, dass wir in Bayern haben Vorbereitungen getroffen. Wir zahlen das über die Industrie- und Handelskammern aus. Die haben jetzt auch schon die ersten Überbrückungshilfen gut ausgezahlt. Nachdem es am Anfang alles wegen holprig war mit diesen sogenannten Soforthilfen, hat es in den letzten Monaten relativ gut geklappt. Und wir setzen jetzt darauf, dass das gleiche Konzept erneut wirkt.
Aber ist es Teil des Deals sozusagen, dass wir momentan ohne ein gewisses Maß an Ungerechtigkeiten nicht auskommen?
Die Ungerechtigkeit ergibt sich quasi daraus, dass wir eine Priorität setzen für Schule, Kita und sagen wir mal für den generellen Bereich der Arbeitsplätze. Das ist ja auch die Erfahrung, die wir eigentlich aus dem Frühjahr lernen wollten. Und das wird noch mit der Schule ohnehin nicht einfach sein. Denn wenn ich Ihnen das so ehrlich sagen darf, wir kriegen aus dem Schulbereich auch viele Eltern sagen, mach die Schule zu. Also gerade die Eltern, die eine gute Möglichkeit haben, die Kinder zu Hause betreuen, sagen, mir wäre jetzt lieber Schule zu. Wir haben viele, viele Eltern, die aber sagen, müsst bitte die Schule offen lassen, weil wir sonst keine Betreuung haben. Bei den Schülerinnen und Schülern ist es auch nicht so einheitlich, wobei die mit Abstand am lockersten umgehen. Das muss ich mal wirklich sagen. Also zum Beispiel Schuldirektoren berichten, dass Maske in der Grundschule, was heute unser Gericht, der Verfassungsgerichtshof in Bayern, Entschuldigung, der Verwaltungsgerichtshof, hat das auch bestätigt. Wir haben eine Maskenpflicht auch in der Grundschule eingeführt zum Schutz, weil man ja auch nicht genau weiß, wie die Infektionsübertragung da ist. Die Kinder hätten kein Problem. Manchmal die Eltern sind sorgenvoller damit. Und also das wird noch, Schule ist immer schon schwierig in normalen Zeiten und in Corona-Zeiten dreimal.
Sie nannten ja eben als einen Grund dafür, dass es in Bayern mehr Fälle gibt, auch, dass Sie viel testen. Nun haben Sie Ihre Entscheidung, weiter testen zu lassen, also in Bayern gratis testen, so viel man will, dass Sie das aufrechterhalten wollen. Gleichzeitig gibt es bundesweit inzwischen Kapazitätsengpässe, was die Tests anbelangt. Ist nicht die Gefahr, dass Sie tatsächlich dadurch nötige Tests an anderen Orten unter Umständen erschweren?
Naja, die Tests, die in Bayern gemacht werden, würden nicht in Berlin stattfinden. Genauso wenig wie die Testlabore in Berlin jetzt für Bayern testen. Also es gibt ja überall Testlabore. Wir haben jetzt einmal gesagt, also erstens, wir haben aus der Bevölkerung übrigens großen Zuspruch dafür bekommen. Wissen Sie, es geht darum, bei den Tests auch eine gewisse Sicherheit zu geben. Eine medizinische, aber auch eine psychologische, denn manchmal ist es so, ob Sie ein Symptom haben oder nicht, lässt sich nicht immer medizinisch genau messen. Wenn Sie jetzt sagen, ein schwerwiegendes Symptom, das Sie haben könnten, könnte der Verlust von Geschmackssinn sein. Das ist etwas, was relativ speziell für Corona ist, neben Husten oder Schnupfen oder insbesondere auch Fieber. So. Viele Menschen sind da sehr besorgt und möchten sich testen lassen, möchten Gewissheit haben, weil es auch um die Arbeit geht. Deswegen glaube ich, ist unsere bisherige Teststrategie gut. Wir haben uns aber heute nochmal gesagt, wir werden sie nochmal bewusst anschauen. Wir werden nochmal erstens prüfen, dass wir haben regionale auch Überlastungen der Labore. Da werden wir jetzt Ausgleich schaffen dafür. Wir haben da auch so mobile Teams, die da mithelfen können. Wir werden zweitens mal evaluieren, wie ist das Ganze? Gibt es wirklich so viele Mehrfachtester? Das ist nämlich bislang nicht getestet worden. Und führt das zu einer Überlastung der Kapazität? Das werden wir uns jetzt nochmal genau anschauen, haben wir das evaluieren wir jetzt in der Woche und überlegen, ob wir dann nächste Woche das so lassen oder weiterentwickeln. Wobei eins ist so, das RKI hat jetzt ja gesagt, ihnen wäre am liebsten, eine Woche zu Hause bleiben, so ungefähr, und zwei Symptome haben. Also wenn Sie mit einem Symptom, das sehr eindeutig ist, sich nicht mehr testen lassen dürfen, sondern zu Hause bleiben müssen, das führt, glaube ich, zu sehr viel Verunsicherung. Und weil wir auch sehr viel Schnelltests bestellt haben, benutzen wir jetzt und werden das jetzt ausbalancieren, für welche Bereiche die Schnelltests noch besser sind und für welche Bereiche dann der PCR-Test ist. Ich glaube, das kann man ganz gut aufeinander abstimmen. Aber in der Tat, wir überprüfen es und evaluieren es ständig, weil es, glaube ich, auch sinnvoll ist. Im Sommer war es noch ein bisschen auch anders, weil da dieses Urlaubsrisiko da war. Und wir wollten auch die Infektionen durch den Urlaub reduzieren. Das ist auch gelungen, deswegen muss man das auch großzügiger machen. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie die Kapazitätslage sich weiterentwickelt.
Aber großzügig ist es ja immer noch in Bayern, dadurch, dass es nicht nur für alle ist, sondern in der Regel kostenlos.
Aber schauen Sie, also beim Thema kostenlos finde ich jetzt immer mal ein bisschen, Sie haben vorhin ja in einer Ihrer Fragen sehr zu Recht, finde ich, haben die Frage angesprochen, wie bereitet man sich vor und warum sind viele Bürger skeptisch? Also der Staat verlangt von seinen Bürgern im Moment eine Menge. Und er schränkt viele Sachen ein, an die wir uns nicht nur gewöhnt haben, die uns auch zustehen. Wobei ich übrigens persönlich immer die sozialen Kontakte das Schwierigste finde. Also ich finde jetzt den Besuch einer Institution auch schwierig oder wohin fährt man in Urlaub, okay. Aber dass man dann manchmal gar nicht mit den Leuten fahren kann, mit denen man gern möchte, also mit Freunden und ähnliches mehr, das finde ich schlimmer. Das ist, finde ich, also die sozialen Kontakte ist das, was auch den Menschen als Mensch sozusagen fehlt. So. Und der Staat verlangt von uns allen was. Der Staat sagt, Achtung, Achtung, du musst die Regel einhalten. Der Staat sagt, das darfst du nicht. Das Einzige, was der Staat machen kann, ist zu testen oder mitzuhelfen. Mhm. Und da soll er dann auch noch 200 Euro vom Bürger verlangen. Also das ist für die Frage der Akzeptanz von Maßnahmen, könnte auch etwas schwierig sein. Und darum bleiben wir dabei, solange wir das finanziell stemmen können, ist es ein Angebot an die Bürger, dass sich auch jeder, der sich testet, dann auch den kostenlos bekommt. Aber wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Mal gehört, manche testen sich dreimal am Tag. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben bei den Ärzten nachgefragt. Wir fragen jetzt mal alle durch, evaluieren das und dann haben wir, glaube ich, auch ein seriöses Bild, um mögliche Maßnahmen noch anzupassen.
Ja, Sie haben sich ja auch dafür ausgesprochen, dass es tatsächlich bundeseinheitlich viel mehr Regeln geben sollte. Würde das bedeuten, dass Sie zum Beispiel im Fall der Testzentren erwarten würden, dass es bundeseinheitlich für alle gratis ist? Und welche Regeln würden Sie denn in Bayern aufgeben zugunsten einer bundeseinheitlichen Regel?
Mein Petitum ist ja schon erfüllt worden durch die letzte Ministerpräsidentenkonferenz. Denn wir hatten ja wirklich wochenlang die Debatte darüber. Ich will jetzt immer sagen, die Kanzlerin und ich, das klingt auch ein bisschen überheblich. Da gab es mehrere, die so gedacht haben. Aber die Kanzlerin hatte immer sehr den Kurs der Umsicht und Vorsicht sehr gesetzt. Und Angela Merkel wollte ja bei den einzelnen MPKs, ich kürze das jetzt mal so ab, Ministerpräsidentenkonferenz, MPK, wollte in der Regel immer mehr, als die meisten bereit waren. Und hätten wir zwei Wochen vor der letzten Entscheidung schon die gleiche Maßnahme getroffen, vielleicht wäre es besser gewesen. War aber nicht akzeptiert. Kann an einem guten Beispiel sehen, der von mir sehr geschätzte Michael Kretschmer aus Sachsen, war die zwei Wochen zuvor sehr zurückhaltend, weil die Inzidenzzahlen in Sachsen gering waren. Jetzt sind sie extrem hoch. Hat auch so nach Einschätzung wohl was auch mit der Nähe zu Tschechien zu tun, weil dort ja eine sehr hohe Entwicklung ist. Und der sagt, ja, wir machen das jetzt alles mit. Oder auch der Kollege aus Sachsen-Anhalt, der sich, wie Sie sich vielleicht erinnern können, gegen jede Form von Bußgeld war bei Masken. Ich sage, jetzt mache ich mit. Manchmal muss es dann auch gesellschaftlich akzeptiert sein. Das ist jetzt passiert. Es gibt da eine einheitliche Linie. Es gibt auch eine Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes. Das war auch mir wichtig, um eine bessere Legitimation zu haben gegenüber den Gerichten. Ja, auch in den Landtagen. Ich habe zum Beispiel im Bayerischen Landtag haben wir Vorschläge gemacht, abzustimmen. Also ich habe nicht nur eine Regierungserklärung gegeben nach dem Motto, so ist es, ja, sondern wir haben die Maßnahmen noch abstimmen lassen. Übrigens, im Bayerischen Landtag hat nicht nur die Regierungsfraktionen das unterstützt, auch die Grünen. Also da hat es Grüne, Freie Wähler und natürlich die CSU haben dem Konzept, das wir vorgeschlagen haben, jetzt zugestimmt, was ich sehr, sehr positiv finde, wenn ich das sagen darf. So, also wir haben das dann sehr breit aufgestellt und diese Breite meine ich an Einheitlichkeit, es tut gut. Und jetzt hoffe ich, dass wir auch in den nächsten Monaten bei den Maßnahmen, die wir treffen, alle zusammenbleiben.
Das heißt, Sie würden sich dann als Bayern auch von Berlin was vorschreiben lassen, weil bis jetzt habe ich das eher so verstanden, dass der Rest des Landes dann den Bayern folgt.
Ja, wissen Sie, das ist jetzt immer so ein bisschen, so wie Sie das formulieren, ist so ein bisschen, steckt da ja auch so eine kleine Vermutung dahinter, also auch so eine politische Vermutung. Ja? Also nach dem Motto, die Bayern wollen immer die Besten sein. Wir sind nicht schlecht, aber andere sind auch sehr gut. Also ich habe letzte Woche ein Streitgespräch gehabt, so war es angetitelt vom Spiegel, einer anderen großen Publikationsgemeinschaft, mit Herrn Changer. mit Herrn Cengiz, obwohl Hamburg und Bayern ist jetzt doch emotional ein bisschen auseinander, ja? Würde ich sagen, so von der ganzen, von der Leidenschaft her. Ich kann mich noch mal erinnern, dass ich letztes Jahr, als es um die Frage, wer wird SPD-Vorsitzender geht, und wir haben ja schon immer die Hoffnung gehabt, dass Herr Scholz vielleicht gewinnt, weil wir gedacht haben, das wäre auch eine Idee, habe ich, weiß ich noch, zu Herrn Cengiz gesagt, warum kann der Olaf Scholz nicht mal leidenschaftlichere Reden halten? Da schaut er mich ganz entsetzt an und sagt, das ist der leidenschaftlichste Redner, den Hamburg je hatte.
Ja, also und, ich kann mir darunter jetzt auch nichts vorstellen, muss ich als Hamburgerin sagen.
Verstehen Sie, was ich meine? Aber es gibt unterschiedliche Ansätze, ja. Aber es gibt aber vor allem auch unterschiedliche Betroffenheiten. Noch einmal, ich habe es auch zu Beginn schon gesagt, ich bin eigentlich im Großen und Ganzen sehr zufrieden gewesen über die Kollegialität. Ich fand es zum Beispiel, mein anderes Beispiel zu sehen, wirklich toll, dass Frau Schwesig mir zu Beginn der Pandemie, als wir am stärksten betroffen waren, angeboten hat, Betten zur Verfügung zu stellen. Habe ich nicht vergessen. Fand ich damals in der Situation, haben wir dann Gott sei Dank nicht gebraucht, aber fand ich einfach toll. Und so gibt es viele, viele großartige Beispiele. Die Wahrheit ist aber auch jeder hat zu Hause seine Diskussionen. Sie müssen mal sehen, wie schwierig das ist. Daniel Günther oder auch die Frau Dreyer, Armin Laschet, mussten die FDP überzeugen, mitzumachen. Und was ja besonders spannend war, dass die FDP sogar ad personam im Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz als Kabinettsmitglied stimmt er für die Schließung der Gastronomie und als FDP-Generalsekretär kritisiert er das. Das ist zumindest, sagen wir mal, ein spannender Spagat, wenn ich das so sagen darf. Ja? Und da hat so jeder seine Herausforderungen. Und nochmal, ich finde, im Großen und Ganzen ist es sehr okay. Jetzt hoffen wir halt, dass es wirkt. Und wir werden sehen, wenn es nicht so wirkt, wie wir hoffen, was dann ist. Und ich möchte jetzt keinen blinden Optimismus oder naiven Optimismus verbreiten. Ich möchte aber auch keine Katerstimmung provozieren. Jetzt warten wir einfach mal ab. Nächste Woche werden wir sicherlich noch kein ernsthaftes Bild haben. Wir werden da schon 3-4 Wochen wirklich brauchen, um genau zu sehen, was wirkt und was nicht.
Charlotte Panak hat Sie ja eben begrüßt mit einem Satz, nämlich mein Platz ist in Bayern.
Wie man sieht, ja.
Ich weiß nicht, hat sich da was geändert? Also wenn Sie jetzt drüber reden wollen, könnten wir das machen?
Nö.
Nö, weil dann würde ich sagen, dass wir an der Stelle feststellen, dass es so bleibt und würden gern weiter über Markus Söder sprechen. Wir haben so ein paar persönliche Fragen und freuen uns über ehrliche und schnelle Antworten.
Fängst du an? Ja, vielleicht eine Frage an Sie als Experten, Herr Söder. Wie muss ein Fotomotiv gestaltet sein, so damit man als Politiker auf jeden Fall in die Zeitung kommt?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das hängt erstmal ab, wer der Politiker ist. Denn zum Beispiel kommt Angela Merkel immer in die Zeitung. Und es gibt jüngere Politiker, die noch nicht ganz sicher sind. Da müssen sie, glaube ich, dann eine andere Idee dazu haben.
Also der jüngere Politiker Markus Söder war ja sehr berühmt dafür, auf sehr viele Fotos zu kommen. Wie hat es denn der jüngere Politiker Markus Söder gemacht?
Ja, eigentlich nicht so. Also ich lese ja auch viele Biografien oder Artikel, die geschrieben werden. Und da wird dann immer der ganz große Plan vermutet, wie das alles gelaufen ist. Wie immer im Leben war da viel weniger Idee dahinter, als man denkt. Zugegebenermaßen, ich war ein junger Generalsekretär und als ich das wurde im Jahr 2003, war ich sehr jung damals. Ich glaube, auch der Jüngste, bin auch der jüngste Ministerpräsident, den Bayern je hatte. Und natürlich ist man, wenn man sehr jung ist, auch, wie soll ich das sagen, hat auch gewisse Grunddynamik und auch eine gewisse Weltoffenheit und manchmal auch eine gewisse, man überzieht auch manchmal gern ein bisschen. Das ist ganz klar, weil man auf der einen Seite denkt, Mensch, tolles Amt, muss ich jetzt auch, merkt aber, ich muss es ausfüllen. Und man muss aufpassen, dass meine Mama wie ein Radio ist, das ein bisschen zu laut ist. Und da gab es das ein oder andere, wo man im Nachhinein sagt, naja, war vielleicht ein bisschen zu hart. Und wir müssen nicht vergessen, von einem CSU-Generalsekretär hatte man damals auch eine klischeehafte Erwartungshaltung. Also im Fußball würde man sagen, es ist ein Innenverteidiger, der mehrfach in der Saison eine rote Karte riskiert. Und ich gebe zu, dieses Klischee habe ich dann schon auch manchmal zu meinem eigenen Leidwesen schon erfüllt.
Herr Söder, wie haben Sie zum allerersten Mal Geld verdient in Ihrem Leben, bevor Sie Generalsekretär wurden und so weiter?
Das erste Mal wirklich war, dass mein Vater mir was gegeben hat. Mein Vater war Maurermeister und hatte ein sehr kleines Geschäft. Und er hat da war ich 13 oder 14, gesagt, er überlege sich, ob ich nicht den Betrieb mal übernehmen könnte, diesen kleinen Betrieb. Und wollte mich eigentlich die Sommerferien einsetzen. Und da ich glaube, schwere Missachtung der Jugendschutzbestimmungen, der Mindestarbeitsregeln und auch jeder Form von Mindestlohn, würde man heute sagen. Ich kann mich erinnern, ich habe da, glaube ich, eine Mark bekommen für mehrere Stunden Teilnahme bei ihm. Und es war, wie soll ich das sagen, ein gemeinsames Agreement hinterher, dass wir dies nicht fortsetzen.
Sie sind handwerklich sehr unbegabt?
Sehr, ja. Also, bei uns zu Hause kann meine Frau, die ist perfekt, die kann alles. Und sie hat mich oft versucht zu motivieren, etwas zu machen. Und es liegt auch nicht an meiner Bereitschaft. Aber das läuft dann eben so ab, dass man sagt, bevor es dann schlecht ist und man muss es zweimal machen, dann. Aber ich widerstehe auch dem Versuch oder auch der Herausforderung, dann noch einen schlauen Kommentar zu geben. Da enthalte ich mich dann lieber, weil das Schlimmste ist, wenn jemand es nicht kann und dann noch weiß, wie es geht. Das, glaube ich, ist das Schlimmste.
Was war Ihr härtestes verdientes Geld?
Wenn ich ehrlich bin, das Volontärsgehalt.
Beim Bayerischen Rundfunk.
Ja, das war erstens, wie Volontäre so sind. Ich weiß nicht, was die Zeit so zahlt. Aber der Bayerische Rundfunk damals war weniger großzügig, als man es bei Gebühren so glauben darf. Und damals kam ich ja von München nach Nürnberg. Und man muss dazu sagen, das war auch relativ wenig dann. Und meine Eltern waren damals völlig entsetzt. Also meine Eltern waren total entsetzt, dass ich nach einem Jura-Examen Assistent an der Universität war, wähnten sie mich an der juristischen Laufbahn. Ich hatte allerdings schon während meinem Studium ein Stipendium bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, ein Journalistenstipendium. Ich habe das eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mehr so als Idee, als Freude gehabt. Und bei mir reifte dann allerdings während der Assistentenzeit irgendwo die Vorstellung, mein Leben lang Verwaltungsrecht schien mir irgendwie noch nicht die ganz große Erfüllung. Ja, schien mir nicht der innere Seelenvulkan, der da ausbrechen kann, dabei. Und dann habe ich mich, hatte eine Hospitanz noch vorher gemacht beim Bayerischen Rundfunk, habe mich um ein Volontariat beworben. Da hat man mich auch genommen und da war das Gehalt am Anfang wirklich niedrig. Und meine Eltern, ich habe gesagt, könnt ihr mich ein bisschen unterstützen? Null, weil wenn du sowas magst, ja, wieso schmeißt du dein Leben weg und so? Also Chefredakteur hätten sie akzeptiert, aber ich würde mal sagen, so schnell geht's nun mal nicht. War insofern hart verdient, aber es hat sich gelohnt und ich habe damals auch in der jeweils kleinsten Wohnung meines Lebens gewohnt. Es war ein 60 Quadratmeter Zimmer hier in München, weil schon damals München sehr teuer war. Jedenfalls im Vergleich zum Nürnberg, wo ich herkomme.
Sie lieben Star Trek, Star Wars und Superhelden. Wenn Sie morgen mit einer neuen Fähigkeit erwachen würden, welche hätten Sie gerne?
Noch mehr Geduld, viel mehr Geduld. Also Geduld ist das, was man am meisten lernen muss. Und ich habe letztes Mal Angela Merkel gefragt. Ich hatte wieder eine ganz lange Koalitionsausschusssitzung bei mir hinter. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und ich muss dazu sagen, man ist in dieser Corona-Zeit, hat sie auch viel an Beratung mir beigebracht, die ich früher nicht so angenommen vielleicht hätte und die ich auch dringender gebraucht hätte. Da habe ich gesagt, wie schafft man es eigentlich in so Koalitionen mit so vielen immer wieder auch Ärgernissen zurecht? Und ich habe gesagt, ja, man muss vergessen können. Und diese Form von Geduld und manchmal auch vergessen können, an der arbeite ich. Und wenn ich die noch mehr hätte, wäre es super, würde ich mich freuen.
Ist Ihnen das Bundesverkehrsministerium manchmal peinlich?
Nein.
Sind Ihnen die Minister manchmal peinlich?
Nein, nein, nein.
Wie viel Zentimeter größer sind Sie als Horst Seehofer?
Ich glaube einen.
Das stimmt. Wie viel größer sind Sie als Friedrich Merz?
Ich glaube, er ist 1-2 Zentimeter. Könnte es sein, dass er größer ist?
Man muss für unsere Zuhörer sagen, Sie sind 1,94
Meter.
93.
1,93, ja.
Und Friedrich Merz ist 1,98 Meter. So, also es unterscheidet Sie, er ist etwas größer noch als Sie.
Wobei Horst Seehofer immer zu mir gesagt hat, auch wenn man länger ist, muss man nicht größer sein. So hat er das damals, unser Verhältnis während der Zeit, ich als Minister, er als Ministerpräsident, immer definiert.
Angenommen, Sie könnten etwas zurücknehmen, was Sie mal gesagt hätten, haben. Was würden Sie zurücknehmen?
Ach viel, aber ich habe zwei Sachen eigentlich korrigiert. Das eine habe ich nie richtig ausgesprochen. Ich habe mal als Generalsekretär Gerhard Schröder sehr hart angegriffen. Und zwar hatte Gerhard Schröder, Sie erinnern sich ja, immer sehr deftige Sprüche gemacht und hat mal gesagt, Kinderschänder gehören weggesperrt für immer und alles und er sorgt dafür. Vielleicht erinnern sich noch dunkel, das war mal in irgendeinem Bild am Sonntag Schlagzeile. Und danach gab es dann eben Fälle, die so passiert sind, wieder erneut passiert sind und die SPD hatte in der Regierung das Gesetz nicht geändert. Dann habe ich dann damals gesagt, hey, da gibt es einen Zusammenhang damit. Das war natürlich überzogen und das war auch nicht okay. So. Und dann habe ich was gesagt, wo ich aber offiziell zurückgenommen habe. Das war damals das Wort Asyltourismus. Wobei ich immer sagen muss, ich war überrascht, wie viele es verletzt hatte deswegen, weil dieses Wort ja nicht von mir erfunden wurde, sondern es wurde erfunden, ich glaube mal von einem SPDler, ohne jetzt den anzugreifen, und wurde von meinem Innenminister Joachim Herrmann, den ich sehr schätze und der ein sehr ruhiger, ausgleichender Mann ist, auch eins mal verwendet. Und ich habe das dann in einem, ich glaube, Interview irgendwo gesagt und habe dann gemerkt, dass es sehr viele Leute verletzt hat. Und dann habe ich im Bayerischen Landtag sogar vor öffentlicher großer Bühne gesagt, ein Wort, das Menschen verletzt, das ist nicht angemessen zu verwenden, das nehme ich zurück.
Können Sie denn verstehen, dass wenn man Ihre Geschichte als Redner und gerade im Asylstreit kennt, dass, also für mich persönlich war es oft schwer nachvollziehbar, dass so wenig Empathie mitschwang für die flüchtenden Menschen?
Naja, die Realität war natürlich eine andere. Die Realität ist, dass der Freistaat Bayern bis heute eines der Länder ist, das mit am meisten Geld ausgibt.
Ich meine Ihre Rhetorik.
Ja, ich weiß schon, aber ich antworte. Frage mich und ich antworte. Und zu der Antwort gehört auch, dass wir beispielsweise in München, ich glaube, mehr Migration haben als in den meisten großen deutschen Städten. Ich habe mal gelesen, sogar mehr als Berlin. Und es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, man darf nicht vergessen, das war auch eine insgesamt unglaublich verhackte Zeit. Also in der Debatte damals, 2015 fortfolgende, da haben sich auch CDU, CSU in einer Form verhakt, rhetorisch, auch ich mich, wir alle, die schwierig war. Und es hat schon einen Grund, warum auch Angela Merkel gesagt hat, 2015 soll sich nicht wiederholen. Und zwar in allen Formen. Und ich glaube, aus der Zeit kann man auch eine Menge lernen. Aus den Fehlern, die gemacht wurden, aus den Fehleinschätzungen. Und ich glaube, wir haben die Lehren gut rausgezogen. Auch ich persönlich.
Aber das ist ja interessant, weil Sie das jetzt ansprechen. Also in der Flüchtlingskrise, jetzt mal von diesem Wort, was Sie zurückgenommen haben, wir wollen das ja auch jetzt Klar. Gar nicht weiter diskutieren, aber da waren Sie allgemein härter als die Rechten. Dann kam die Zeit, da waren Sie als Bäume umarmender Ministerpräsident oft grüner als die Grünen. Und jetzt während der Pandemie sind Sie teils staatstragender als die Staatschefin. Also inwieweit muss ein erfolgreicher Politiker auch ein Rollenspieler sein?
Ich glaube, das Rollenspiel ist das falsche Wort. Denn das suggeriert, dass man etwas ohne Überzeugung macht. Also wenn man das so ordnen will, zum Beispiel die Umweltpolitik. Ich habe als Generalsekretär schon das Thema gemacht, da hat mich Edmund Stoiber damals immer etwas gesagt. Ich habe mich gegen grüne Gentechnik, den massenhaften Einsatz von Agro-Gentechnik eingesetzt. Da hat er mich angeschaut, was magst du da? Oder auch gegen den Donauausbau, gegen einen sehr strammen Donauausbau mit Beton. Da habe ich an einem Parteitag mal als Minister, ich war dann auch Umweltminister, 12 zu, glaube ich, 1000 Stimmen verloren. Also größere Niederlage hat, glaube ich, noch keiner gemacht. Ich stand dazu. Und ich bin, glaube ich, auch der Erste gewesen, der Deutschland Atomkraftwerk abgeschaltet hat, nämlich ISA 1. Also das ist einfach die Facts. Deswegen ist zum Beispiel das Thema Umwelt schon immer ein Thema gewesen, das mich beschäftigt hat. Deswegen wollte ich Umweltminister werden. Horst Seehofer hat mir damals in der allerersten, das erste Kabinett, in dem ich bei ihm angehören durfte, 2008 auch andere Minister angeboten und hat sich gewundert, warum ich Umweltminister werden wollte, weil er gesagt hat, das ist nicht das Klassischere. Also das steht. Und das ist das eine. Und das zweite ist bei Corona, sage ich ganz einfach, es gibt bei diesem Thema Corona ja letztlich nur eine Möglichkeit. Wir müssen die Aufgabe, die uns gestellt wird, erfüllen. Das ist keine ideologische Frage, das ist keine lernbare Frage. Gibt auch kein Drehbuch, wenn Sie das mal mit dem Thema Rolle sehen wollen, sondern es gibt eine Aufgabe, die muss man erfüllen. Ich glaube, Helmut Schmidt hat irgendwann mal gesagt, dass bei Politikern die größte Herausforderung ist, nicht die Programme, die sie sich mal überlegt haben, umzusetzen, sondern auf die Herausforderung der Zeit richtig zu reagieren. So, da macht sich dann quasi der Verantwortliche dann stellt sich da. Und das, glaube ich, gilt für alle, auch für mich.
Ja, Sie haben sich ja auch der Verantwortung als CSU-Chef gestellt. Und in einer sehr lesenswerten Biografie über Sie steht ein sehr schöner Satz. Die Biografie hat den Namen der Schattenkanzler. Und darin stehen folgende Sätze. Also Sie werden zitiert, ja? Es ist bei der CSU wie bei Coca-Cola. Es gibt so eine geheime Formel, die wird nur im kleinsten Kreis weitergereicht, von Generation zu Generation. Stoiber hat sie von Strauß bekommen und Stoiber hat sie dann mir gegeben. Was steht drin in dieser Formel und zu was führt sie?
Ja, die dürften mir ja nicht erzählen. Coca-Cola gibt es ja auch nicht preis. Ich habe das so ein bisschen auch erzählt, weil also wir haben da schon immer auch so Linien und bei uns in der CSU ist es ja auch so anders als in anderen Parteien, dass man eigentlich eher länger mit den Leuten lebt, also mit den Vorsitzenden. Es gibt andere Parteien, die haben einen etwas, wie soll ich sagen, etwas lebendigeren Rhythmus in ihrer Personalentwicklung als wir. Das ist bei uns ein bisschen anders. Und da gibt es so Linien. Und es ist tatsächlich so, ich habe von Stoiber sehr viel gelernt. Habe auch von Seehofer viel gelernt und lerne jetzt von Angela Merkel. Ich schaue schon sehr genau hin, was einem was einem Leute, die vor einem sind, die Verantwortung haben und die auch sich in diesen schwierigen Zeiten jeweils aus meiner Sicht zum Teil großartig geschlagen haben in der jeweiligen Verantwortung, was die einem an Ratschlägen geben. So, und da entwickelt man sich übrigens auch weiter. Stoiber wirklich anders als Seehofer, das kann man wirklich sagen, ja. Aber man lernt dann immer von den jeweiligen auch Protagonisten. Und es war tatsächlich so, die Grundidee, was CSU ist, das Erfolgsgeheimnis, das habe ich dann schon sehr eingesogen. Allerdings muss ich sagen, so wie Stoiber es interpretieren musste neu, weil die Zeit von Stoiber war eine andere als von Strauß, muss ich das heute auch ganz anders machen. Ich bin der festen Überzeugung zum Beispiel, dass die Gesellschaft generell weiter ist als Parteien. Ich bin der festen Überzeugung, dass Parteien zeitlich in der gesellschaftlichen Entwicklung eher etwas zurück sind. Und deswegen haben wir manchmal auch immer so zeitversetzte Entwicklungen, auch Koalitionen zeitversetzte, die da sind. Zum Beispiel glaube ich, dass bei der letzten Bundestagswahl wäre ein Jamaika-Bündnis gesellschaftlich genau das Richtige gewesen. Es kam dann aus den bestimmten Gründen nicht zustande, die Sie kennen mit der FDP. Ich bin auch ganz sicher, dass das nächste Bündnis nächstes Jahr eine andere Konstellation haben wird als die jetzige. Weil die jetzige ist sozusagen von der Innovation und von der Zukunftsidee, hat sie keine ganz spannende Richtungsprägung mehr für die Zukunft. Die ist für das Corona, ist jetzt, da habe ich Große Koalition nochmal einen echten Schub bekommen, weil da ist sie perfekt. Auch Olaf Scholz, finde ich, arbeitet sehr, sehr gut als Finanzminister. Viele andere Kolleginnen und Kollegen der SPD, auch Frau Giffey, viele andere. Aber da steckt nicht der gesellschaftliche Anspruch für die Zukunftsvision dahinter. Und diese Idee auch sich zu erneuern, sich zu versuchen, treu zu bleiben, aber sich auch zu erneuern. Also Strauß galt als Reformer. Die meisten glauben ja, Strauß war der ewig Gestrige. Strauß war, den hat man in jungen Jahren als jungen wilden Linken bezeichnet in der CSU, weil er städtisch war. Stoiber hat sehr viel Modernisierung gemacht. Und ich habe das, weil Sie das gesagt haben, man umarmt die Bäume. Wir haben letztes Jahr beim Klima- und Artenschutz, machen wir einen weiten Weg nach vorne. Wir machen bei uns Pflicht für Photovoltaik auf Dächern zum Beispiel. Wir werden die Elektromobilität mehr fördern oder jedenfalls sehr viel fördern, will ich nicht sagen als andere. Bei Photovoltaikanlagen haben die Grünen im Bayerischen Landtag gefordert, sie wollen 60 Großanlagen. Wir haben jetzt beschlossen 200. Also da kommen sogar unsere Grünen nicht mehr hinterher zu sagen, was man anders machen sollte. Und das, glaube ich, ist eine Idee, wie man ein Land in die Zukunft bringt.
Dazu gehört ja auch Ihre Idee unter anderem der Frauenquote in Ihrer Partei. Diese einzuführen ist allerdings gescheitert. Da sind Sie gescheitert. Wer waren da Ihre größten Gegner und Gegnerinnen?
Sie ist nicht komplett gescheitert, weil wir haben sie auch weiterentwickelt, aber wir haben sie nicht so weit, wie ich es gerne gehabt hätte, gebe ich zu. Ja, die Partei war da vielleicht an dem Tag noch nicht ganz so entschlossen, wie es ich war. Ich habe das dann ja nachgeholt im Bayerischen Kabinett. Ich habe das erste Mal Parität eingeführt für CSU-Kabinettsmitglieder. Das hat es vorher nie gegeben. Das habe ich gemacht in der Geschichte der CSU. Bei Alfons Goppel und, glaube ich, Franz Josef Strauß war es noch eine Ministerin dann. Ich habe das dann jetzt mal auf Gleichstand gesetzt. Ich bin für die Frauenquote. Ich bin übrigens auch dafür, das sage ich sehr, sehr deutlich, dass wir bei den Gesetzen, die jetzt in Berlin gemacht werden, mit Vorständen, dass wir uns da jetzt nochmal einen Ruck geben und es dann auch vernünftig umsetzen. Weil das Argument, wir können nicht vorschreiben, ob in einem DAX-Vorstand eine Frau ist, also das finde ich ein so schwaches Argument. Es gibt hochqualifizierte Männer und Frauen in unserem Land und genauso viele Frauen wie Männer, die diese Jobs locker machen können. Also das überzeugt mich nicht. Ich denke, wir müssen dann Signal setzen, weil es auch eine Vorbildfunktion für die vielen, vielen jungen Frauen in unserem Land hat. Wir erleben doch, wenn ich heute Schulabschlussfeiern besucht habe vor Corona, großartige Abi-Reden von jungen Frauen. Das ist ein Riesenpotenzial für unser Land an Idee, an Kreativität, an Leistung. Und das muss man fördern. Und jeder muss die gleiche Chance haben. Und was ganz wichtig ist, Familie und Beruf darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern muss in der Realität umgesetzt werden. Ja, da bin ich ziemlich entschlossen, auch gegen Widerstand, das zu sehen. Und die Argumente, was ich jetzt höre, ja, da machen wir die Frauenquote in 10 Jahren, das ist ja nichts anderes, als zu sagen, wir wollen sie halt nicht.
Gerade in der Union, gerade unter den Männern in der Union, gibt es ja doch einige, die sind dagegen. Glauben Sie, dass nach Ihrem recht entschlossenen Plädoyer, dass Sie ja gerade für diese Quote in der Wirtschaft gehalten haben, glauben Sie, dass Sie es noch schaffen, sich zu einigen und das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode durchzubringen?
Ich hoffe, dass da noch was geht. Ich meine, wissen Sie, bei diesen Dingen ist es ja auch so, das gilt übrigens generell. Ich setze mich nicht bei allem immer hundertprozentig durch. Und manchmal ist es auch dann so, dass dann auch Wohlbeine sagen, also Markus, du gehst immer so schnell voran, da ist jetzt mal, da müssen wir jetzt nochmal eine Schleife einlegen oder so. Aber das ändert nichts an der Grundrichtung, die man hat. Ich habe die große Überzeugung, dass unser Land Modernisierung weiter braucht. Bayern, CSU, Deutschland, alle. Und diese Modernisierung muss man aber auch mit organisieren. Und man kann sie nicht erst dann machen, wenn es quasi gesellschaftlich eh schon alles klar ist, sondern manchmal muss Politik auch so einen Fingerzeig geben, in die Richtung wollen wir vorangehen. Und da bin ich jetzt übrigens auch sehr gespannt und hoffnungsvoll, was Amerika betrifft. Denn ich denke, unter Biden und Harris wird sich da manches bewegen, was dann auch uns in Deutschland Einfluss hat und Hilfe bringt.
Ich meine, wenn Sie in der Politik voranschreiten wollen, könnten Sie ja auch bei sich im Landtag anfangen. Sie haben im Landtag momentan ein Viertel Frauen, in der CSU-Fraktion ein Fünftel. Es gab zwei Bundesländer inzwischen, die versucht haben, mit Gesetzen Frauenquoten durchzusetzen über die Parteilisten. Das ist gescheitert vor den Landesverfassungsgerichten. Ist das ein Weg, von dem Sie glauben, also eine gesetzliche Quote für die Parlamente auch in Bayern, dass das ein Weg
sein
sollte?
Nein, das ist jetzt zweimal gescheitert und zwar krachend. Zumal man nicht erkennen darf, auch die dortigen Gerichte waren ja zum Teil fast schon paritätisch besetzt, habe ich mal gehört. Wobei ich jetzt das nicht so im Detail kenne und dann lässt mich nicht festnageln wie drauf. Aber juristisch scheint es mit unserer Verfassung nicht vereinbar zu sein. Und ich weiß nicht, ob jetzt das dritte und vierte Gesetz, das dann verfassungswidrig ist, dem Anliegen hilft, glaube ich nicht. Da muss man sich was anderes überlegen, wie man das machen kann. Ich glaube auch ein bisschen, bin mir noch nicht ganz schlüssig, woran das liegt. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir Demokratie organisieren, auch manchmal sehr unspannend ist. Und ich habe so den Eindruck, dass wir in der Demokratie, so wie wir sie organisieren, mit unendlichen langen Sitzungen, bei denen definitiv wenig rauskommt. Also ich kenne sehr viele engagierte junge Frauen, die das toll managen, Beruf und Familie, und sagen, jetzt aber nochmal 4 Stunden irgendwie zu reden und nichts zu sagen, passt gar nicht in meine Art, wie ich mein Leben und Zeit organisiere. Also deswegen glaube ich einfach, würde uns da auch mehr weibliches Management helfen. Also ich bin da dafür und versuche in meiner Partei das auch zu unterstützen, wo es geht. Aber ich gebe zu, das kommt nicht über Nacht.
Wir müssen leider zum Schluss kommen, Herr Söder. Jens Spahn hat vor einigen Monaten zu Beginn der Pandemie im Bundestag gesagt, wir werden viel einander verzeihen müssen. Haben wir noch 2 Fragen. Wofür müssen Sie dann mit Blick auf dieses Jahr um Verzeihung bitten?
Ja, im Grunde genommen, dass wir unglaublich viele Einschränkungen machen, dass wir den Bürgern viel zumuten. Wir tun es aber nicht, weil wir ihnen was Böses wollen, sondern weil wir eigentlich das hohe Schutzgut Leben voranbringen wollen. Was mich echt entsetzt in der ganzen Debatte ist, muss ich wirklich sagen, wenn ich dann so manche Kommentare sogar gelesen habe, 1, 2, oder auch Politiker, die sagen, naja, Menschen müssen halt sterben, was soll's, ist halt nun mal so. Klar gehört der Tod zu unserer Existenz. Aber wer legt fest, welche Todesfälle akzeptabel sind und welche nicht? Und deswegen, ja, wir haben für viele Einschränkungen gehabt, um auch das Leben weniger zu schützen oder die besonders bedroht sind. Aber da geht es weniger um Verzeihung bitten, als vielmehr um Verständnis werben. Wir wollten keinen den Spaß nehmen und vielleicht am meisten den jungen Leuten, wenn ich das sagen darf, weil wir den jungen Leuten schon mehr nehmen, finde ich, als jetzt meiner Generation. Die kommt mit so einem Lockdown, finde ich, leichter zurecht. Bleibt halt zu Hause bei der Familie, ist auch nicht schlecht. Aber viele junge Leute, wo treffen sie sich, wie entwickeln sie sich? Da glaube ich, da müssen wir uns noch genau überlegen, wie wir ihnen danach genauso gute oder noch bessere Perspektiven geben.
Da wir einander viel verzeihen müssen, laut Jens Spahn noch umgekehrt die Frage, wer muss Sie um Verzeihung bitten?
Gar keiner.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an dieser Stelle wollen wir beide unser Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Markus Söder beenden. Aber bevor wir ihn verabschieden, möchten wir ihm noch Fragen stellen, die Sie uns während der Sendung eingereicht haben. Also ich bitte um Verständnis, dass wir uns beschränken müssen auf eine kleine Auswahl. Aber nichtsdestotrotz würden wir die vorlesen und Sie antworten.
Herr Söder, und die erste Frage unserer Leser ist, unter welchen Umständen werden Sie sich für die Kanzlerkandidatur der Union bewerben?
Mein Platz ist
in Bayern.
Perfekt. Ja. Wir könnten ein System machen, antworten Sie, stellen Sie Fragen und antworten
Frage
Sie gleich.
Ich Frage stellen und ja. Ich antworte. Nein, ja. Ich, die nächste Frage lautet, wie viele Lockdowns wollen Sie bis zum Sommer noch verantworten?
Wir hoffen eigentlich keinen mehr. 7 Monate, ich habe es vorhin schon mal gesagt, war zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown. Jetzt haben wir noch eine andere Chance, also von der Zeitachse her. Der Impfstoff, da ist jetzt schon viel Hoffnung dahinter. Man soll das jetzt nicht überziehen mit der Hoffnung, aber der Impfstoff könnte ja helfen, gerade dieses Risiko Lebensgefahr deutlich zu reduzieren und auch die Frage Überlastung des Gesundheitssystems deutlich zu reduzieren. Und dann finde ich gut, dass man so viel Impfstoff wie möglich ordert, die Impfzentren vorbereitet, eine Impfstrategie hat. Ich glaube, mit dem Impfen könnte es im nächsten Sommer entspannter werden. Aber wie gesagt, es ist eine Hoffnung und kein festes Versprechen oder Prognose.
Meine gleich die nächste Frage. Wir haben nämlich auch Schreiben bekommen von Lesern, die behaupten, wir dürften manche Fragen nicht stellen.
Alle
Fragen. Und ich hoffe mal auf den Moment, dass Sie mal anrufen und sagen, wir dürften eine Frage nicht stellen. Das könnte man gleich melden.
Nee,
wie werden die Kunstschaffenden unterstützt?
Also erstens, das ist auch eine, ich habe es vorhin, glaube ich, schon angesprochen. Alle reden immer über die Gastro und viel zu wenig über die Kultur. Die Kultur muss unterstützt werden. Jetzt muss man bei der Kultur aber noch ein bisschen unterscheiden zwischen denen beispielsweise, die in festen staatlichen Ensembles sind. Die haben ihre Möglichkeiten. Also ich habe das auch unseren Intendanten der großen Theater gesagt, ich verstehe dort den Ärger, nicht spielen zu dürfen, aber es ist eine andere Situation als die freie Szene. Die ist echt extrem betroffen. Wie wird die jetzt finanziell unterstützt? Erstens einmal, wir haben auch ein Solo-Selbstständigen-Programm gemacht. Der Bund macht jetzt noch eines dazu. Wir haben ein Spielstättenprogramm gemacht. Das heißt, die gesamten Spielstätten bekommen auch Geld. Und zwar jetzt nicht einfach nur dem Besitzer überwiesen, sondern dem ganzen Ensemble. Und wir haben jetzt ein großes Stipendienprogramm für junge Künstler gemacht. Denn neben dem Ausfallprogramm, das jetzt der Bund macht für den November, haben sie ja manche junge Künstler, die letztes Jahr noch gar nicht da waren oder ganz wenig verdient haben. So machen wir jetzt ein höheres Stipendienprogramm für 5.000 Euro für junge Künstler, das auch ein bisschen vielleicht sogar ein Angebot ist, nach Bayern zu kommen und Kunst zu machen, wenn man will. Also das ist nicht daran gebunden, dass man schon seit 2 Jahren in Bayern ist, weil wir einfach junge Kunst und Kultur fördern müssen. Und ich glaube, dass das Thema Kunst viel zu wenig beachtet wurde, weil bei vielen der Künstler geht es jetzt auch nicht so um Geld, wenn ich das sagen darf. Da geht es einfach um die Kreativität, die sich zeigen will und die uns ja eigentlich auch helfen würde in dieser schweren Zeit, um den Menschen ein bisschen Hoffnung zu machen.
Können Sie sehen, was man da nach November machen kann? Weil es ist ja gerade also bei Sängern, Musikern, die ja auch davon leben, dass sie regelmäßig üben, auftreten, für die längerfristigen Perspektiven ja teilweise noch existenzbedrohend
sind. Genau, das ist völlig, das muss man sich überlegen. Das wird dann natürlich Teil sein der Überlegungen, die da stattfinden. Also das kann man auch nicht dauerhaft so machen. Wir haben natürlich da auch eine große Unterscheidung. Es gibt Künstler, die Fernsehauftritte haben beispielsweise oder solche Möglichkeiten. Denen geht es finanziell natürlich besser. Wir machen, wie Sie es angesprochen haben, bestimmte Musiker sorgen, auch andere Gruppen in der Kunst, die noch einfach feste Ensembles haben oder sowas, ja, und eben nicht von vornherein subventioniert werden. Und die trifft es schon sehr, sehr hart. Also das muss man noch. Und auch alle, die dabei sind, bis hin zu den Rowdies, der Make-up macht, ja, den Bühnenbildner. Das wird ja alles immer vergessen. Da wird sozusagen nur der Schauspieler gesehen. Jeder Einzelkünstler, der sozusagen offenkundig nach vorne tritt, hat in der Regel ein tolles Team, das ihn unterstützt und ohne das er gar nicht erfolgreich sein könnte. Und die müssen auch unterstützt werden. Finanziell, das tun wir, aber die müssen wir auch im Blick haben für die künftige Beschäftigung. Weil eins ist übrigens auch klar, das Ziel ist ja nicht nur endlos zu unterstützen, sondern das besonders alle wollen ja ihr eigenes Geld verdienen. Sie wollen ja ständig vom Staat abhängen. Und auch finanziell geht das Ganze ja nicht ewig. Da muss man einfach sehen, darum hoffe ich jetzt, dass die jetzigen Maßnahmen dann wirken. Und dass wir dann wieder aus dieser Situation rauskommen.
Warum lehnt Bayern Atommüllendlage ab, obwohl es geeignete Gebiete gibt? Wie wäre es mit Solidarität?
Wir haben nichts dagegen, dass es untersucht wird. Wir haben nur beim ersten Schritt uns sehr gewundert. Also jetzt muss man ehrlich sagen, also dieses Verfahren hat uns deswegen gewundert, wenn ein Mann sozusagen sagt, die Hälfte Deutschlands halten wir für geeignet. Und da haben sogar Großstädte dazu genommen. Also glaube ich Berlin und Hamburg, glaube ich, habe ich sogar gesehen, ist dabei. Dann haben sie es etwas gewundert, weil ich habe mir jetzt so vorstellen können, in Hamburg ein Atomendlager zu machen. Da habe ich gesagt, also es ist generell geeignet und dann in einem zweiten Schritt will man gucken, ob es geht. Dann aber zu sagen, also wir machen die Hälfte Deutschlands schon fest, aber Gorleben auf keinen Fall, das schien uns und übrigens auch sehr vielen Kommentatoren der deutschen Publizistik etwas unglücklich. Also das schien uns komisch. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt und ich habe das alles schon mal mehrfach untersuchen lassen, die jeweiligen Gesteinsschichten. Nach den Gesteinsschichten ist es so, dass wir tatsächlich eher nicht besonders geeignet sind. Jetzt gibt es die Argumentation neu, die heißt, wir machen nicht die Gesteinsschicht allein, sondern die Technik ist das Entscheidende. So, und dann wird gesagt, und wir wollen dabei das für 1 Million Jahre planen. Das sage ich jetzt mal, man überlege mal zurück, was vor 1 Million Jahre war. Also zivilisatorisch, ja, menschlich, ja? Ob die Menschen da schon da waren. Das sind alles Ansprüche, die muss man nochmal klug diskutieren. Wir beteiligen uns an der Debatte, keine Frage. Aber wir fanden es einen Widerspruch, dass halb Deutschland geeignet ist, nur das kleine Gorleben. Das auf keinen Fall. Das fanden wir ein bisschen widersprüchlich.
Nächste Frage. Warum müssen Kinder in der Schule Mundschutz tragen, wenn der Abstand zu anderen Kindern und dem Lehrer locker gewährleistet ist?
Das ist er ja nicht, denn in der Mehrzahl ist die schulische, ist die Schulorganisation so, dass die Kinder nebeneinander sitzen müssen. Wenn wir Vollbeschulung haben wollen, dann sitzen die Kinder weitgehend nebeneinander. Also es gibt ja nicht, dass das in Messehallen stattfindet, sondern in normalen Schulen. Und dann ist der Mundschutz eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Die Kinder und die Schüler haben die geringsten Probleme. Ich hatte mehrere Schulgipfel gehabt, habe die Schülervertreter gefragt und gesagt, kein Problem. Es war auch sehr beeindruckend, dass zum Beispiel, anders als in meiner Zeit, da sagen wir so Lieder wie Nie mehr Schule oder Hurra, Hurra, die Schule brennt. Das ist heute anders. Die Schüler wollen in die Schule. Ganz beeindruckend so. Und sie sagen, dann nehmen wir lieber die Maske in Kauf als gar keine Schule oder endlos Wechselunterricht oder nur Distanzunterricht. Und Fakt ist auch da finden Infektionen statt. Und vor allen Dingen, wir haben eine neue Helmholtz-Studie, es ist sogar so, dass auch bei den Grundschülern die Kinder können Träger und Weitergeber des Virus sein, obwohl sie selbst gar keine Symptome gezeigt haben. Also Helmholtz hat es jetzt als eines der Gutachten eingebracht. Insofern ist es, um Schule offen zu halten, das beste Möglichkeit. Für mich ist so, die Maske ist für mich kein Symbol der Einschränkung, sondern eher von mehr Möglichkeiten.
Warum wird die Strafgebühr für Maskenverweigerer nicht erhöht? Italien macht es uns vor. Wieso nicht solche Maßnahmen wie die Italiener, wenn hier sogar 250 Euro Bußgeld nicht ausreichen?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, dass der Fragesteller oder die Fragestellerin zu denen gehört, die sagt, man könnte eigentlich noch mehr machen und sich auch ärgern darüber. Das. Auch ärgern darüber, was ich übrigens verstehe, dass es wahnsinnig viel Unvernünftige gibt, die Vernünftigen zu mehr Einschränkungen zwingen. Das ist ja unser Dilemma in der ganzen Geschichte. Wahnsinnig viele Leute halten sich daran, wir hier jetzt auch zum Beispiel. Ja? Wir tun alles und wir machen alles und viele Menschen halten sich großartig daran. Und einige wenige, beginnend mit vielen anderen, haben das dann so gemacht. Wir haben das Bußgeld eingeführt, was bin ich beschimpft worden, dass wir 250 Euro haben. Also das sei jetzt ja schlimm und wie können wir das machen? Also wir haben 250 und dann 500. Ich glaube, das reicht jetzt mal, man muss es auch umsetzen. Und wir haben auch die Polizei gebeten, haben wir so gemacht, dass wir an einem bestimmten Tagen dann auch so einen richtigen Kontrolltag machen, so wie man es bei Radarfallen auch kennt. Und das hat schon Wirkung. Also ich glaube, dass das vom Bußgeld her passt. Und wir haben uns halt auch entschieden, noch nicht die Maßnahmen zu machen, die woanders sind. Und die wollen wir auch nicht haben. Also Österreich, Frankreich, Italien, Tschechien haben ja im Prinzip Ausgangsbeschränkungen, Holland. Ja, Sie können es übrigens auch ganz toll sehen. An alle, die sagen, ja, das ist bei uns so besonders schlimm. Es ist eben nicht bei uns besonders schlimm, es ist woanders viel, viel härter. Israel hat jetzt einen sehr harten 6-wöchigen Lockdown gemacht. Übrigens genau mit der Entwicklung, die Zahlen sind dramatisch runtergegangen, die in Israel dramatisch hoch waren. Also das Konzept und die Therapie wirkt. Am Ende ist die Frage, wie bei jeder Dosierung, die man hat. Schauen Sie, Antibiotika kriegt man manchmal, wenn man eine schwere Krankheit haben kann, Entzündung. Wenn Sie Antibiotikum verschrieben bekommen haben für eine Woche, Sie nehmen aber jeden Tag nur eine halbe Tablette und hören nach drei auf, können die Wirkung sinnlos sein. Deswegen ist aber nicht das Antibiotikum sinnlos, sondern die Frage ist, ob die Dosierung richtig angewendet war. Und vor der Frage, was die richtige Dosis war und wie lange sie war, das wird die spannende Frage sein am Ende.
Herr Söder, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Wir müssen leider zum Ende kommen. Der Ministerpräsident hat einen Anschlusstermin und haben ohnehin schon überzogen. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit Ihnen und eine Stunde Zeit mit. Den nächsten Gast, der steht noch nicht fest. Sie finden aber die Ankündigungen in Zeit oder auf Zeit Online oder auch auf den Seiten der Freunde der Zeit.
Haben Sie noch einen schönen Abend. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund.
Das war der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder im Gespräch mit der Zeitredakteurin Charlotte Panack und mir am 10. November 2020 in München. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit. Weitere Gespräche von Charlotte Panack und mir sowie andere Interviews von Zeitredakteuren mit Gästen finden Sie unter zeit.de/zeitbühne. Ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund.